Seit einigen Wochen beschäftigt mich das Thema Glauben und die Vorbereitung habe ich schon mehrere Wochen dabei, aber ich denke, dass heute irgendwie der richtige Moment dafür ist, der richtige Zeitpunkt. Wir haben gesungen und gebetet, ausgesprochen, wie der Herr ist. Und ich denke, dass wir jetzt nach dieser Zeit ein breiteres Bild davon haben, wie Gott ist, als noch davor. Und solche Zeiten sind von enormer Bedeutung, dass wir Jesus anschauen, dass wir den Herrn anschauen. Und dass uns das verändert, sehr, sehr maßgeblich ist, wie wir den Herrn sehen oder wie wir ihn kennen. Auch dieses Lied, was wir vor Jahren mal übersetzt haben, ich sehe den Herrn, das meint nicht in erster Linie, dass wir seine Gestalt sehen oder wissen, wie er von seiner Gestalt her aussieht, sondern dass wir den Herrn sehen, wie er ist, dass wir sein Wesen kennen, sein Herz, wie er eben ist, was ihn ausmacht. Also es geht nicht so sehr davon, ein Bild davon zu haben, wie man von einer Person eine Fotografie hat und anschauen kann, wie ist die äußere Gestalt der Person, sondern den Herrn sehen. Da geht es darum, sehen zu können, was hat er für Eigenschaften, wie steht er zu mir. Und das ist von elementarer Bedeutung für unseren Glauben. Ich möchte eine Stelle lesen, die ist uns sicher bekannt, aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und der erste Teil dieses Verses. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Hat zumindest für mich ein bisschen was Bedrohliches. Weil ich möchte ja schon irgendwie dem Herrn gefallen. Und ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich. Das heißt, vom logischen Umkehrschluss her, also wir müssen unbedingt glauben. Und daher abgeleitet, ist es von elementarer Bedeutung, dass wir wissen, was Glaube ist und dass wir Glauben von der Schrift her verstehen. Und dieses ganze Kapitel 11 befasst sich ja mit Glaubenshelden. Und wir wollen uns die einzelnen Glaubenshelden kurz anschauen und das, was der Hebräerbrief als herausragend jeweils nennt für die Personen. War vor kurzem, habe ich eine Lehre gehört über Propheten in den verschiedenen Zeitaltern der Menschheit. Und der erste Prophet, der gelebt hat, war Abel. Und wir alle wissen, dass Abel keine einzige Prophetie gegeben hat, sondern erschlagen wurde von seinem Bruder Kain. Das lesen wir in Vers 4, dass doch Abel noch redet. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Und ich denke, das soll nur relativ kurz sein. Man kann darüber sehr viel sagen, was da zwischen Kain und Abel ablief. Aber wenn wir Abel als ersten Glaubensheld sehen im Hebräerbrief, dann zeichnet ihn, glaube ich, Demut aus, weil er ein Opfer brachte, wie Gott es wollte. Im Gegensatz zu Kain. Kain brachte die Früchte seines Feldes oder seines Ertrages. Und das ist so eine Symbolik, dass Kain in eigenmächtiger oder eigenwilliger Weise opferte von seiner eigenen Leistung. Und Abel hat ein Opfer gebracht, wie Gott es wollte. Und das hat Gott gefallen. Und das hat etwas mit Demut zu tun, so zu handeln, wie Gott es sagt. Ich glaube, dass das Abel auszeichnet. Demut. Echte biblische Demut ist, dass wir Dinge so sehen und so tun, wie es das Wort sagt oder wie es der Herr sagt. Demut hat also nichts damit zu tun, dass wir schwach sind oder gedrückt oder gebeugt, sondern Demut bedeutet, dass in unserem Herzen das zur Grundlage wurde, dass Gott es besser weiß als wir. Und dass so, wie Gott es gesagt hat, immer gut und immer richtig ist. Und dass wir unser Leben entsprechend daran ausrichten. Das ist Demut. Dann wird genannt Henoch. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also Henoch, der zweite Prophet aus dem Wort, hat Gott gefallen. Und wir sehen dann, dass diese verschiedenen Aspekte, die hier genannt werden, dass das eine Zusammensetzung ist für Glauben. Henoch hat Gott gefallen und wollte Gott gefallen. Und dann kommt dieser Vers, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Den schauen wir uns dann noch ganz detailliert an. Aber wir gehen erstmal weiter. Dann ist Noah genannt. Durch Glauben baute Noah, als eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Also Noah hat ja weit vor Jesus gelebt und schon ihm wurde sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Also letzten Endes hat Noah neutestamentlich gelebt und sein Glauben wurde zur Gerechtigkeit gerechnet. Sein Glaube hat zu tun mit Rettung. Es gibt noch einige andere Aspekte. Es ist hier die Rede von Furcht des Herrn in diesem Vers. Und Gott benutzte ihn, um die Welt zu richten. Wir sehen im Wort Gottes, dass bis Noah die Menschen sehr, sehr viel älter geworden sind, wie wir heute. Der älteste Mensch ist Methusalem oder Methusalem in der Bibel mit 967 Jahren. Auf uns übertragen bedeutet das, dass wir gerade so im Teenageralter sind, noch nicht mal. Und nach der Flut wurden die Menschen dann höchstens noch 100, 110, 120 Jahre alt, wenn sie sehr, sehr gesegnet waren. Es gab also einen ganz drastischen Einschnitt und ich glaube, dass die Schöpfung und die Menschheit bis nur noch in einer anderen Qualität von Intelligenz auch lebte, als dann nach der Sintflut. Dann ist Abraham und Sarah genannt in einigen Versen in diesem Kapitel. Und aus Zeitgründen lese ich das jetzt mal nicht vor, aber ich denke, wir können Abraham zusammenfassen, was maßgeblich genannt ist, sein Glauben in Verbindung mit Gehorsam. Gehorsam. Er hat im Gehorsam das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Lesen wir dann mal ab 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also das Ganze wissen wir aus dem Wort, dass Gott ihn beauftragt hat, seinen Sohn zu opfern und Abraham macht sich auf den Weg, 3 Tage reisen weit und ist bereit, das zu tun, gehorsam. Als nächstes ist Isaak genannt. Das sind alles Propheten des Alten Testamentes. Ich wollte bloß gucken, ob das nicht etwa mit C geschrieben war, das ist dann immer peinlich. Abraham wird Prophet genannt und auch von ihm haben wir keine Prophetie. Aber sein ganzes Leben ist eine prophetische Botschaft. Letzten Endes war Abraham beauftragt, die Botschaft zu leben. Und deshalb ist alles, was Abraham lebte, wichtig und maßgeblich für uns, weil auch der Hebräerbrief das klar sagt, dass wir geistliche Nachkommen Abrahams sind. So, dann steht von Isaak, durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Hier ist herausragend genannt, dass die Nachkommen in den Wegen Gottes gehen. Das sind alles Zusammensetzungen für Glauben. Dann haben wir Jakob, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeder der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Bei Jakob haben wir auch, dass er die Nachkommen segnete und anbetete. Also hier kann ich ein paar Striche machen und Anbetung ist hier herausragend genannt. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gemeinde. Josef, das ist ja die Geschichte, dass er verkauft wurde von seinen Brüdern, in Ägypten im Gefängnis war und dann sehr mächtig wurde, dass Gott ihn gebraucht hat, Tausende von Menschen vor dem Verhungern zu retten. Was Josefs Glauben auszeichnet, ist die Orientierung und die Weitsicht auf das Zukünftige. Josef hat zu einer Zeit angewiesen, dass seine Gebeine mitgenommen werden, wo noch überhaupt nicht klar war, dass das Volk aus Ägypten auszieht. Das ist ein gewaltiges Beispiel, dass Josef in seinem Denken und in seiner Ausrichtung viele, viele Jahre voraus war. Auf das Zukünftige, auf das Verheißene geschaut hat und so klar davon ausging, dass es für ihn überhaupt nicht in Frage stand, dieses Volk wird der Herr aus Ägypten führen und wenn das geschieht, dann nehmt ihr meine Gebeine mit. Das zeigt auch etwas, dass Josef, obwohl er auch in Ägypten ein sehr mächtiger Mann wurde, sich innerlich nie mit diesem Reich verband, sondern dass sein Herz und seine innere Ausrichtung immer auf den Herrn und auf das Zukünftige war. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von echtem Glauben, auf das Kommende ausgerichtet. Wie Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Das war ja eine vom Feind inszenierte Situation, dass in Ägypten die Kinder umgebracht wurden. Und das ist ein Anzeichen, eine Eigenschaft von Glauben. Ich schreibe hier mal die Eltern des Mose. Lässt sich nicht einschüchtern. Dann Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größerem Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Einmal bis hierher. Ich denke, wir können das zusammenfassen, natürlich neben vielen, vielen anderen Dingen, dass Mose ein Beispiel setzt, wo wir im Neuen Testament die Formulierung haben, nicht gleichförmig dieser Welt. Also das alles unter der Überschrift Glaubenshelden und was hier herausragend von ihnen berichtet wird. Und ich denke, das können wir damit zusammenfassen, nicht gleichförmig dieser Welt. Er sah die Schmach des Christus für größeren Reichtum an als die Schätze Ägyptens. Dann haben wir Josua und Israel. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Josua, der das Volk nach Mose führte, und ich denke, dass sein Leben gekennzeichnet war, siegreich zu sein oder anders formuliert, überwinden. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Hier haben wir in der Kette eine Hure, was manche religiöse Idee etwas sprengt, dass die ausgerechnet in der Reihe von Leuten wie Jakob, Josef und Mose und Abraham genannt ist. Und sie ist genannt als einer der Glaubenshelden. Und ich denke, dass wir bei ihr auch Demut schreiben können und Gehorsam oder Unterwerfung. Sie hat gesehen, dass die Kundschafter im Namen eines Gottes kommen, der lebt, und war dem gehorsam und diente dem, was von Gott kommt. Dann lesen wir weiter in diesem Kapitel, was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, da Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, da fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, die Glaubenshelden. Und ich finde es enorm ermutigend zu lesen von diesen Leuten wie Gideon oder Barak, Simson, wie der Herr gewirkt hat, was sie für Siege davontragen konnten, wie sie den Feind bezwingen konnten. Das ist gewaltig zu lesen. Das zeigt etwas über die Größe und das Wesen Gottes. Und mir ist deutlich geworden, dass wir in diesem Kapitel weiterlesen müssen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was echter Glaube ist. Und da geht es hier weiter. Andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt und geplagt. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Auch das steht unter der Überschrift Glaubenshelden. Und ich habe hier in meiner Bibel eine Fußnote, dass nach alter jüdischer Tradition der Prophet Jesaja von den Dienern des Königs Manasse auseinandergesägt wurde. Also dieses Zersägt, was hier steht, bezieht sich auf Jesaja. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir hier sehen, dass Glaube nicht zu bewerten ist nach dem äußeren Erfolg. Und wir müssen das ganz sehr trennen von der Sichtweise in der Welt von etwas Erfolgreichen. Und in der Welt hat jemand Erfolg, der Karriere macht, der gesund ist, der in der Lage ist, mit großer Zielstrebigkeit in leitende Positionen zu kommen, viel Geld verdienen kann, sich Dinge anschaffen kann, ein eigenes Haus und was weiß ich. Und das würde man als erfolgreich bezeichnen. Und wir müssen so eine Sichtweise komplett aus unserer Vorstellung und Idee über Glauben rausräumen. Weil wir hier sehen, dass es Glaubenshelden gab, die umherirrten in Gebirgen und in Höhlen oder in den Klüften der Erde, die verhöhnt oder gegeißelt wurden, die in Fesseln waren und die sich umbringen ließen, weil sie auf eine bessere Auferstehung hoffen. Und so möchte ich gerne, dass wir über dieses vordergründige Verständnis von Glauben hinauskommen, dass, wenn wir in der Lage sind, Dinge zu beten, die dann alle passieren, dass wir das als großen Glauben bewerten. Und wenn wir beten und die Dinge passieren nicht, dass wir dann davon ableiten, wir haben eben keinen Glauben oder wenig Glauben. Das ist nicht ein Glaube, den das Wort Gottes meint. Wir haben ja gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Und ich denke, die Schwierigkeit oder die Falle in dem Ganzen ist darin, Und manche Lehren gehen auch in die Richtung, dass Glauben sich bezieht auf Dinge, die geschehen oder auf Wunder. Und nach dem Wort Gottes muss sich Glaube auf Gott selbst beziehen, auf die Person Gottes. Wenn sich unser Glaube auf Wunder bezieht und auf das, was geschehen kann, dann würden wir eingestehen müssen, wenn keine Wunder passieren, haben wir keinen Glauben und damit gefallen wir Gott nicht. Und ich möchte, dass wir irgendwie ein bisschen aus dieser Falle herauskommen. Glaube aus dem Wort bezieht sich auf den Herrn, auf die Person. Und deshalb glaube ich, dass es heute der richtige Zeitpunkt ist, weil wir uns heute ein Stück in unserer Anbetungs- und Gebetszeit darauf konzentriert haben, auf ihn selbst, wie er ist. Und wir haben Dinge ausgesprochen, dass er gerecht ist, dass er rein ist, ohne Falsch, dass er in Souveränität regiert, dass er ein Reich hat, was niemals vergeht, dass er Herrschaft ausübt über die ganze Erde und über alle himmlischen Orte und überhaupt alles, was irgendwie existiert. Unser Glaube bezieht sich auf die Person Gottes. Ich sehe eine reale Gefahr in dieser sogenannten Glaubenslehre, wo der Glaube sich bezieht auf Wunder. Und in jüngster Vergangenheit hatte ich Gespräche, wo so Sätze fielen, naja, das ist ja schon eine schwierige Situation oder da ist jemand wirklich krank. Ja, für was habe ich denn Glauben? Was wollen wir denn jetzt beten? Für was haben wir denn Glauben? Und Tatsache ist, es ist mir neu bewusst geworden, wo ich vor kurzem eben in einer anderen Gemeinde war und dort eine Lehre gehört habe, wir können ohne Gott überhaupt nicht glauben. Selbst unser Glauben ist absolut abhängig von ihm. Wir können ihm kein Lob geben, wir können ihm keinen Dank geben, wir können wirklich gar nichts. Wenn Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können, dann meint das wirklich nichts. Das heißt, auch das, was an Glauben in uns ist, kommt von ihm. Und die Frage, für wie viel haben wir denn Glauben, halte ich für gefährlich. Weil der Glaube bezieht sich nicht auf das Wunder oder auf irgendeine wundersame Kraft. Glaube bezieht sich auf eine Person, nämlich Gott oder Jesus oder den Heiligen Geist. Und das steht auch in diesem Vers. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es gibt also in dem zweiten Teil zwei Dinge. Glauben, dass Gott ist, und glauben, wie Gott ist. Das sind die beiden Aussagen. Aus diesen beiden Dingen setzt sich unser Glaube zusammen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und das ist ein ganz kurzer Satz, aber dieser Satz beinhaltet diese endlose Liste, wie Gott ist. Treu, gerecht, heilig, gnädig, barmherzig und. Und wenn wir unseren Glauben stärken wollen, dann geben wir uns nicht in Gedanken Mühe, uns irgendwie ein größeres Wunder irgendwo herzupumpen, sondern wir befassen uns damit, wie Gott ist. Das stärkt unseren Glauben. Wir müssen unbedingt, wenn wir wollen, dass unser Glaube stärker wird, oder wir vielleicht spüren, unser Glaube ist schwach geworden, müssen wir uns befassen, wie Gott ist, dass er ist und wie er ist. Und hier müsste vielleicht schreiben, wie Gott, müsste man hier einfügen, zu uns ist. Das ist präziser formuliert für den zweiten Teil. Weil hier steht, er muss glauben, dass Gott ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glaube bedeutet, wir sind erfüllt und überzeugt und überwältigt von seinem Wesen, von seinem Herz, von seinem Charakter. Und wir glauben, dass er all das uns gibt und mit uns meint und zu uns meint. Diese beiden Teile müssen zusammenkommen und das bedeutet Glauben. Einmal, dass wir wissen, wie er ist. Dass wir über seine Eigenschaften lesen und über seine Eigenschaften nachdenken. Und wenn wir davon erfüllt sind, wie wir es vorhin gesungen und gebetet haben, dann kommt in uns tiefe Gewissheit und tiefer Frieden über die Person Gottes. Und der zweite Teil ist, das hat Gott alles für mich persönlich. Hier liegt die Falle, dass es dieses Gedankengut gibt. Ja, das ist richtig, dass Gott so gut ist und Gott so gerecht ist, aber nicht für mich. Für die anderen ja, aber bei mir nicht. Diese beiden Bereiche, gegen die tobt der Krieg. Ganz am Anfang kam der Feind in den Garten Eden und hat in Frage gestellt, ob Gott es wirklich gut meint oder ob er wirklich so gut ist. Das ist das, was der Feind unterwandert, unsere Sichtweise über ihn selbst. Und auf ihn bezieht sich unser Glaube. Und wenn wir den Hebräerbrief, das ganze 11. Kapitel sehen, dann bedeutet Glaube eben nicht nur, Königreiche zu bezwingen oder den Feind zurückzuschlagen oder Tote aufzuerwecken. Glauben kann auch bedeuten, dass nichts von alledem geschieht. Wir haben als ersten Glaubensheld genannt Abel. Er brachte ein Opfer, indem er ein Tier schlachtete, und zu einem Opfer gehört immer Blut, und wurde dafür erschlagen. Was nach der Bewertung der sogenannten Glaubenslehre, wo war Abels Glauben? Nach der Bewertung ist Abel ein Loser. Aber er ist genannt als ein Glaubensheld, der noch heute zu uns spricht. Und so möchte ich, dass wir diese beiden Seiten anschauen. Wir müssen glauben, dass er ist und dass er so zu uns ist. Diese beiden Dinge. Wir müssen glauben, er ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Güte. Er ist der Wiederhersteller, er ist der Versorger, er ist der Heiler, der da mein Leben Sinn gibt. Und wir müssen glauben, dass das alles auf uns persönlich zu beziehen geht, dass das für uns gilt, für mich und für dich. Diese beiden Seiten, das meint Glauben. Und wenn wir das vorhin gehört haben, dann sehen wir, wo bei den Glaubenshelden Dinge erklärt sind, dass sich ihr Glauben immer auf die Person bezieht, zum Beispiel bei Abraham, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne. Also Abraham konnte Isaak auf den Opferaltar legen, weil er wusste, dass er gerecht und lieb ist und dass er in der Lage ist, Tote aufzuerwecken und dass er das ihm tun würde. Und Josef hat es angewiesen, dass seine Gebeine mitgenommen werden, weil er wusste, Gott hat einen heiligen Plan und Gott meint es gut mit seinem Volk, trotz der Gefangenschaft, trotz der Zeit in Ägypten, die am Ende extrem hart war für das Volk. Und er wusste, das hat was mit mir zu tun und deshalb will ich sogar, dass er meine Leiche hier mitnimmt. Weil nicht mal meine Leiche gehört nach Ägypten. Und so können wir uns diese Glaubenshelden anschauen. Ihr Glaube bezieht sich also auf die Person Gottes. Und ich möchte uns entlasten davon, dass wenn wir auf Gebetserhörungen warten, wenn wir auf das Eingreifen Gottes warten, dass wir nicht den Schluss ziehen, wir haben halt zu wenig Glauben. Und wenn es um andere geht, wäre ich mit der Einschätzung, der hat halt keinen Glauben, deshalb passiert das nicht, sehr, sehr vorsichtig. Und es sind hier eine Reihe von Dingen genannt im Hebräer 11, die überhaupt nicht nach Erfolg aussahen, wo Leute bedrängt wurden, verfolgt wurden, ihr Leben gelassen haben, wurden einfach umgebracht von ihren Feinden, wurden überwältigt, ganz einfach. Und dann steht, diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Von welcher Verheißung ist denn hier die Rede? Ich glaube, es ist die Rede davon, dass alle, die dem Herrn gehören, wenn Jesus kommt, in ihm vollendet werden. Ich glaube, diese Verheißung ist hier gemeint. Vers 14 steht, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Wir schauen mal kurz in Jakobus. Hier haben wir noch etwas über Glauben geschrieben. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und dann wird die Bedingung genannt, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Also, die Bedingung ist, im Glauben zu bitten, ohne zu zweifeln. Diese Passage meint nicht, dass wir uns vorstellen können müssen, wie das geschehen kann, um was wir bitten. Das verlangt das Wort nicht von uns, dass wir uns das vorstellen können, sondern das Wort verlangt, dass wir im Glauben bitten, ohne zu zweifeln, nämlich ohne zu zweifeln, dass Gott ist und wie er ist. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Bitte an jemand richte, wo ich im Herzen sicher bin, dass er durch und durch gut ist und dass er durch und durch gut zu mir ist. Es ist ein großer Unterschied, so den Herrn zu bitten, oder, naja, mal sehen, ich weiß ja nicht wirklich, wie er zu mir steht, ich kann es ja mal probieren. Oder manchmal hört man das so von den Kindern. Ja, ich wünsche mir das und das, aber ich weiß schon, dass ich das eh nicht kriege. Ja, wie viel Antrieb hast du dann, das dem Kind zu schenken, wenn dir das Kind sagt, ja, ich weiß ja, das kriege ich sowieso nicht. Und so geht es uns manchmal. Ich würde ja schon das und das erbitten, aber da ich nicht weiß, wie du wirklich bist und ich nicht weiß, wie du zu mir stehst, kriege ich ja sowieso nicht. Und das ist hier gemeint, mit dem Zweifler da hin und her getrieben ist. Oder die Woge, die hin und her geht. Die Woge, die hin und her geht, wo nicht klar ist, ist Gott gut, ist er nicht gut. Hat er mich lieb oder hat er mich nicht lieb? Ich weiß es nicht. Das meint hier das Zweifeln. Dieses Nicht-Sicher-Sein, ist Gott und wie steht er zu mir? Und wenn wir darin nicht sicher sind, wenn wir da schwanken, wenn wir nicht darum kämpfen, dass das klar ist in unserem Herzen, wie ist der Herr und wie steht er zu mir konkret, persönlich, dann empfangen wir nichts. Das ist das, was das Wort sagt. Das meint echten Glauben. Wir gehen davon aus, dass Gott ist und das meint seine Eigenschaften und wie er zu uns ist, persönlich, zu mir, zu dir. Das möchte ich uns noch zeigen in einem Beispiel von Jesus. Ich lese uns das mal vor aus Markus 6. Markus 6, Vers 1. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Schabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Und wir können in dieser Begebenheit sehen, mit Unglaube meint er, wie sie ihn, Jesus, beurteilt haben. Weil es steht geschrieben, dass sie sich fragten, woher hat er das? Woher hat er die Kraft, Wunderwerke zu tun? Also sie hatten von Wundern gehört. Vielleicht waren manche ein Stück mit ihm mitgereist und hatten auch Wunder gesehen. Also hier können wir sehen, dass er Wunder tun kann, das hatten sie gesehen, das hatte er bewiesen. Das war ihnen also nicht fremd oder verborgen. Das war nicht in Nazareth, dass es dort nicht rumgesprochen hätte, dass Jesus Wunder tun kann. Aber Jesus wunderte sich über ihren Unglauben und in der Geschichte können wir sehen, dass er damit meint, sie haben ihn als einen gewöhnlichen Mensch gesehen und nicht als den Sohn Gottes. Ihr Unglaube bezieht sich darauf, wie sie Jesus sahen, seine Person. Und das ist in diesen Äußerungen abzulesen. Also wir wissen, wo er aufgewachsen ist, wo sein Haus stand. Wir wissen, da ist bei dem Zimmermann, bei seinem Vater und der Lehrer gegangen. Wir kennen seine leiblichen Brüder, wir kennen seine Schwestern. Das ist doch eigentlich einer von uns. Und was nimmt der sich jetzt raus, hier so aufzutreten? Sie ärgerten sich an ihm. Irgendwie scheint das öfters ein Effekt in Verwandtschaft zu sein, wenn man konkret Jesus nachfolgt, ne? Dass manche Verwandten da ärgern. Hier können wir also sehen, Unglaube bedeutet, sie haben Jesus nicht als den anerkannt und gesehen und verehrt, da er war. Und das hatte zur Folge, dass er nur wenig tun konnte. Diese Konsequenz daraus finde ich erschreckend. Es geht also bei Glaube nicht darum, können wir uns vorstellen, dass Gott ein Wunder tut? Können wir uns vorstellen, dass Gott mich heilt? Sie werden als Leute bezeichnet, die Unglauben haben, und sie wussten sehr wohl, dass er Wunder tun kann und haben sich noch drüber geärgert. Also der Unglaube bezieht sich darauf, dass sie ihn nicht anerkannt haben als den, der er ist. Umkehrschluss, Glaube bedeutet, wir erkennen den Herrn an als den, der er ist. Das ist Glaube. Und deshalb bedeutet, glaubensstärkende Maßnahmen sind, wir beschäftigen uns mit ihm und mit seiner Person und mit seinem Wesen und mit seinen Versprechen und mit seinen Verheißungen. Das bedeutet Glauben. Und das braucht diese beiden Teile, nicht nur das abstrakte Beschäftigen mit seiner Person, völlig losgelöst oder unabhängig von uns persönlich, sondern all das Herrliche, Gute und Wunderbare und Vollkommene hat er konkret, so ist er zu mir, zu mir. Diese beiden Bereiche, über die müssen wir wachen in unseren Gedanken und müssen regelmäßig unser Fundament durchsichten und schauen, ist da in unseren Fundamenten alles okay? Oder haben sich dort irgendwelche Zweifel reingebohrt? Ja, er ist schon gut, aber nicht zu mir. Oder wie auch immer. Wenn wir also in Zukunft auch für Dinge beten und wir haben die Verheißung im Wort, dass wir in dem Namen von Jesus bitten sollen und Jesus sagt, dass es uns werden wird von seinem himmlischen Vater. Das ist eine gewaltige Verheißung. Dann lass uns das mit echtem Glauben tun. Und das meint nicht, reicht jetzt mein Glauben dazu, dass der Krebskranke geheilt wird? Reicht mein Glauben so weit, den Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl zu holen? Weil wir das sowieso niemals können. Sondern wir kommen mit dem Glauben an eine vollkommene, herrliche, liebevolle Person. Es geht bei Glauben immer um die Person Gottes und nicht um eine Sache. Nicht um Wunder oder um Kraft, Wunder zu tun. Und gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es, finde ich, ein enormer Druck besteht, erfolgreich sein zu müssen und uns eine Definition von Erfolg auch tagtäglich rund um die Uhr irgendwie aufgedrückt wird, müssen wir uns umso klarer innerlich davon distanzieren, dass das mit Glauben aus dem Wort gar nichts zu tun hat. Ich möchte echt davor warnen, dass wir Glaubenshelden oder Erfolg im Glauben daran ablesen, wie viele Wunder passieren. Das würde all den Märtyrern in der Schrift und den noch viel, viel mehr Märtyrern in unseren Tagen heute fürchterliches Unrecht tun. Leute, die sich in Nordkorea zu Tode quälen lassen, von denen nie jemand was hört, wo kaum jemand weiß, dass die überhaupt existieren. Das sind Glaubenshelden. Und nach diesem weltlichen Konzept von Erfolg würden die durchfallen. Müsste man ihnen bescheinigen, die hatten keinen Glauben. Da würde ich zur Vorsicht mahnen. Und ich glaube, dass uns das sehr viel Druck nimmt, irgendetwas mit dem Hebel Glauben zu erreichen oder erreichen zu müssen. Ich denke, dass unsere Gebete sich damit verändern, wie wir vom Herrn herkommen, von dem herkommen, wie er ist. Und dass wir da Zeit einfach verwenden, dass uns das nicht zerfällt oder zersetzt wird von Lügen des Feindes. Dass wir das immer wieder neu befestigen. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund für Anbetungszeiten. Dass unser Fundament neu gestärkt ist, so ist der Herr. So einen Gott haben wir. So einen wunderbaren Herrn. Und dass wir diese ganzen Aspekte von Glauben, die wir vorhin hatten, und es ist sicher nicht vollständig, das Glaube, was mit Demut zu tun hat, ihm gefallen wollen, Glaube zur Rettung, Furcht des Herrn, dass Glaube sehr eng verbunden ist mit Gehorsam, dass Glaube etwas damit zu tun hat, dass unsere Nachkommen in den Wegen Gottes gehen. Glaube Anbetung bedeutet, dass Glaube immer ausgerichtet ist auf das Kommende, auf das Zukünftige. Dass Glaube sich nicht einschüchtern lässt, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, wie Mose uns da ein großes Beispiel gegeben hat, der seine ganzen Herkunft und Bildung und Vorzüge und Privilegien verlassen hat. Dass Glaube siegreich ist und überwindet an dem Beispiel von Josuas Leben und dass Glaube etwas mit Demut und Unterwerfung zu tun hat. Dem gehorchen, was der Herr sagt oder Diener des Herrn sagen. Ich möchte nochmal die Definition von Glauben lesen aus Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das ist eine absolut entscheidende und grundlegende Tatsache, dass wir glauben, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet wurden. Das ist der Grund, warum mit einer ungeheuerlichen Hartnäckigkeit in unserem Bildungssystem die Evolutionstheorie von Darwin gelehrt wird, wo weltweit die führenden Wissenschaftler sich absolut einig darüber sind, dass das niemals so gewesen sein kann. Und ich bin erstaunt, wo wir ja so fortschrittlich und modern sind und in Deutschland immer ganz vorn, dass wir in dem Bereich mit einer extremen Sturheit an einer Theorie festhalten, wo ungläubige Wissenschaftler schon lange sagen, das kann unmöglich so gewesen sein. Warum ist das so? Warum brauchen wir in unserem Bildungssystem unbedingt die Evolutionstheorie? Damit wir nicht zugeben müssen, dass es einen Gott gibt. Das ist aber die grundlegende Aussage, die hier steht, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wenn wir das nicht glauben, dann ist all das, was danach kommt, nicht mehr möglich. Dort startet das Ganze. Und der Feind weiß das. Wenn er die Tatsache, dass die Welten entstanden sind durch Gottes Wort, wenn er die unterwandern kann, dann ist alles andere an Glauben, was danach kommt, fast unmöglich. Glauben an der Rettung, Glauben an den Sohn Gottes und so weiter. Glauben an eine jungfräuliche Geburt von Maria, die Jesus zur Welt brachte. All das ist unmöglich zu glauben, wenn das am Anfang schon zerstört ist. Das ist für mich der geistliche Hintergrund, dass immer noch an dieser Evolutionstheorie eben festgehalten wird und die gelehrt wird in unseren Schulen. Und dass man diese Dreistigkeit besitzt, immer noch zu sagen, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Das ist eine ungeheuerliche Dreistigkeit in unserem Bildungssystem, eine ungeheuerliche Lüge. Und vielleicht haben wir uns schon lange daran gewöhnt. Früher dachte ich, die Kommunisten sind nur so furchtbar mit ihren Lügnern. Und wir hatten ja diese Evolutionstheorie schon damals, aber das ist ja jetzt fast noch extremer, wie das hingestellt wird als eine wissenschaftliche Tatsache. Also der geistliche Hintergrund hat damit zu tun, dass der Feind weiß, wenn man das den Kindern schon genug eingepflanzt hat, dass es keine Schöpfung gab, dann ist alles an Glauben danach ziemlich unmöglich. Deshalb so als Einschub an eure Kinder, gerade in den Schuljahren sind, wo das in der Schule so gelehrt wird, stellt sicher, dass eure Kinder glauben und wissen, wie die Welt entstanden ist. Das ist von enormer Bedeutung. Das ist nicht nur irgendein Randthema. Das ist ein ganz grundsätzliches Thema. Weil die Evolutionstheorie erreicht, dass es kein höheres Wesen geben darf. Und eben dann nicht gibt, wenn man das glaubt. Also unser Glauben bezieht sich auf den Herrn. Ihn als Person. Ihn, wie er ist. Und dass er so zu mir ist. Zu mir persönlich. Und ich denke, dass wir da an verschiedenen Stellen Hausaufgaben haben. Vielleicht haben manche mehr Hausaufgaben dort, wo es darum geht, ist Gott und wie ist er? Vielleicht musst du an der Stelle mal ein Stück fleißig sein, Dinge zu lesen aus dem Wort, dass das in dir mehr Substanz wird, dass du einfach mehr weißt, wie ist der Herr? Geschichten lesen im Alten Testament. Man kann da sehr viel ablesen, wie Gott über Dinge denkt und wie Gott auf was reagiert. Viele Geschichten sind uns aufgeschrieben, nicht, dass wir erfahren, welcher König wann gegen wen gekämpft hat. Es geht nicht nur um geschichtliche Informationen, sondern wir können sehen, das Volk hat das getan und Gott hat so reagiert. Und dann hat der König so reagiert und dann hat Gott so reagiert. So erfahren wir viel über das Denken Gottes. Und es kann sein, manch einer von uns muss hier ein Stück fleißig sein, um den Glauben zu stärken. Und wieder andere, glaube ich, müssen auf der Seite fleißig sein und dafür beten und sich da hineinbegeben. So wie Gott ist, ist er zu mir persönlich. Und dieses Denken, Gott ist zu allen anderen gut, bloß zu mir nicht, dem musst du echt den Kampf ansagen. Der Gedanke, dass Gott andere Leute mehr liebt wie dich, ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Feind. Manch einer von uns muss hier fleißig sein. Hebräer 1. Petrus 1 steht, deshalb wendet allen Fleiß auf. Fleißig sein, dass in unserem Leben diese Sicherheit einzieht, dieser wunderbare, gnädige Gott, der von Anfang an den Plan des Heils hatte, der von Anfang an geplant hatte, Jesus als das Lamm zu opfern, der von Anfang an wusste, wie er das regelt, diese Rebellion Satans im Himmel und dann die Rebellion auf der Erde. Und dieser Abfall der Menschheit, der von Anfang an alles wusste und geplant hat, er würde das Lamm schicken, was würdig ist, die Siegel zu öffnen und die Schuldenrolle zu öffnen und damit zu bezahlen. Dieser Gott hat das für mich getan. Wir brauchen die Überzeugung in unseren Herzen, wäre ich der einzige Mensch, hätte es der Herr für mich getan. Für mich. Denke nie, nie, nie wieder, Gott hat jemand anders mehr lieb. Mich nicht so sehr. Und wenn wir, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann, unseren Glauben messen wollen, dann lass uns nicht unseren Glauben daran messen, wie schnell wird ein Gebet erhört, was ich formuliert habe. Das ist wirklich eine Falle. Wir haben ja von Glaubenshelden gelesen, die hatten eine Idee von der Verheißung, und alle eingeschlossen steht, sie haben sie nicht erlangt. Es kann durchaus sein, dass auch wir ein Leben lang Gebete beten, die wir zu Lebzeiten nicht erlangen. Das kann durchaus sein. Und es kann sein, dass das wichtig ist, dass wir das beten. Und es kann sein, dass das wichtig ist, dass wir in Dingen treu sind, wo wir vielleicht im ganzen Leben keine Frucht oder kein Ergebnis davon haben. Also ich möchte, dass wir hinaussehen über das, kurz orientiert sein, hier ist meine Not, hier ist mein Gebet, jetzt ist nichts passiert, ich habe keinen Glauben. Dass wir über das hinauskommen, Glauben daran abzulesen, wie viel Wunder ich irgendwie durch meine Gebete hervorbringen kann. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott am meisten tut, wenn wir ihm völlig überlassen, was geschieht, ohne irgendwie nachzudrücken, ohne mit einem komischen Glauben nachzudrücken und diese Fragen, die damit verbunden sind, na, was wollen wir beten, für was haben wir einen Glauben? Aus uns heraus können wir wirklich 0, nichts generieren, was in irgendeiner Weise irgendwas bewegen würde. Wir brauchen den Herrn, um für ihn zu singen, wir brauchen ihn, um beten zu können. Wir brauchen ihn, um ihm zu danken. Wir brauchen ihn, um ihn zu loben. Wir brauchen ihn einfach für alles. Wir können ohne ihn nichts tun und wir können ohne ihn, ihn als Person, keinen Kranken heilen und keine Not lindern. Es kommt alles von ihm. Und das will er so und darüber freut er sich. Das ist gut so. Es gibt auch Beispiele im Neuen Testament. Wenn ihr die Apostelgeschichte aufmerksam lest, da kommt hier und da mal ein Name, der nur ein oder zwei Mal erwähnt wird. Und manchmal so ein ganz kurzer Satz, was diese Leute auch getan haben. Habe jetzt was gelesen von einem Sosthenes. Schon mal was vom Sosthenes gehört? Ich auch nicht bis vor kurzem. Das war ein Synagogenvorsteher, der bei den Korinthern, weil er zu Paulus gestanden hat, verprügelt wurde vor dem Hohen Rat. War jetzt nicht so glaubenserfolgreich. Und trotzdem ist es erwähnt im Wort, das wird es heute lesen. Dass die Juden da einen Aufstand angezettelt haben gegen die Lehre von Paulus und letzten Endes vor den Hohen Rat gebracht wurden. Und dann sagt dort der Regierende, ich will mit euren Gesetzen, euren jüdischen Zeug nichts zu tun haben, klärt das unter euch. Und dann wird er dort verprügelt, Vorsteher der Synagoge. Also Glauben ist mehr als dieses vordergründige, wir beten und das passiert. Wir müssen aus diesen, wie soll ich sagen, charismatischen Kinderschuhen unbedingt herauskommen und das große und ganze Bild von Glauben sehen. Und so, glaube ich, ist dieser Vers auch zu verstehen. Und wir können zu diesem Vers Ja und Amen sagen, wenn steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Das ist in sich logisch. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wenn wir also nicht davon ausgehen, dass er gut ist, wenn wir ihm Böses unterstellen, wenn wir von ihm nichts Gutes erwarten oder wenn er uns gleichgültig ist, wenn wir Gott so sehen wie Menschen, die ihr Wort brechen, die Fehler machen, die enttäuschen, die vielleicht sogar hinterhältig sind oder gemein, dann ist es natürlich unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich möchte besonders die unter uns ermutigen, die vielleicht über längere Zeiträume sehnsüchtig warten auf Eingreifen Gottes, sei es in bestimmten Umständen, sei es auf dem Gebiet von körperlicher Gesundheit. Bezieht euren Glauben auf ihn und nicht auf das Wunder. Und ich glaube ganz besonders auf dem Gebiet körperlicher Heilung ist das sehr wichtig. Wir schauen auf den Herrn und nicht auf unsere Symptome oder unsere Gebrechen oder unsere Schmerzen. Wir erlauben dem Feind nicht, dass er unsere Schmerzen, unser noch nicht geheilt sein, einsetzt, uns vor Augen zu halten, wir haben zu wenig Glauben. Weil was ist wenig, was ist viel? Also lass uns ganz und gar von dieser Art Glauben abrücken, die sich auf die Fähigkeit von Wunder tun zu können bezieht. Weil wenn wir dann noch das oft zitierte Stelle von Jesus hernehmen, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, und dann haben wir schon jahrelang für was gebetet und es hat sich nicht bis gar nicht bewegt, dann lesen wir noch, ja hätten wir nur wie Senfkorn Glauben, ja dann würden wir Berge versetzen. Jetzt hast du ja nicht einen Berg versetzen wollen, sondern im Verhältnis gesehen nur um was Kleines gebetet und das ist auch schon irgendwie nicht passiert. Dann weißt du, du hast da noch weniger Glauben wie Senfkorn. Dann gibt es ja noch die Lehre, dass jüdische Senfkörner noch viel kleiner sind wie unsere. Ich weiß nicht, ob das stimmt, habe ich aber mal in der Predigt gehört. Also jetzt stell dir mal unser Senfkorn vor. Das liegt jetzt auf einem großen weißen Teller in der Mitte, ganz klein alleine. Und dann hast du die Quittung, also nicht mal so viel Glauben habe ich. Wir selber haben sowieso nie irgendeinen Glauben. Alles, was in uns etwas zu Gott in Interaktion tritt, ist er und kommt von ihm. Und ich sehe in diesem Bereich, dass der Feind gerne Schriftstellen an uns heranschleicht, um uns zu zeigen, lass weg. Was ist das für Glaube? Guck doch mal, nicht mal Senfkorn-Glaube. Weil wenn wir alle Senfkorn glauben hätten, gäbe es gar keine Erzgebirge mehr. War überall Mecklenburg-Vorpommern. Muss, glaube ich, auch nicht sein. Dann noch eine zweite Sache, die mir wichtig ist. In Bezug auf Glauben, ich bin überzeugt, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann gibt es Zeiten der Prüfung. Ich bin sicher, dass Gott uns erzieht. Es gibt Zeiten von Züchtigung und Prüfung. Ich habe das erst dieser Tage wieder in einem Prinzbuch gelesen. Weil Gott dich liebt, wird er dich züchtigen. Und züchtigen meint züchtigen. Und das sind Phasen, in denen es uns vordergründig nicht gut geht. Und die gehören zu unserer Nachfolge dazu. Gehen wir nicht davon aus, jemand ist dann stark im Glauben, wenn es dem immer gut geht. Und wenn der in allen Krisen immer fröhlich ist und lachen kann. Das ist unrealistisch. Und das finde ich auch so nicht im Wort. Wir lesen selbst von Jesus, dass er traurig war, dass er geweint hat, dass er zornig war. Es kann durchaus sein, dass etwas auf sich warten lässt, an Wundern, an Gebetserhörungen, nach denen wir uns sehnen, die wir so sehr brauchen, weil er uns erziehen möchte. Und das hat etwas mit echten, fundamentalen Glauben zu tun. Und ich würde sagen, je länger wir dem Herrn nachfolgen und ihm treu sein wollen, umso intensiver sind die Phasen von Erziehung und die Phasen von Vorbereitung und die Maßnahmen, dass wir Zerbruch erleben. Und bitte lasst uns schauen, bin ich in einer Phase, wo Gott will, dass ich Zerbruch erlebe? Dann lasst uns Zerbruch erleben und weiter davon ausgehen, Gott ist so, wie er ist und er ist so zu mir. Und er meint es von Herzen gut. Die Bibel spricht davon, wenn Gott uns nicht züchtigen würde, wären wir Bastarde. Das ist das in der Bibel verwendete Wort von jemand, dessen Herkunft nicht klar ist. Jemand, der keinen Vater hat. Jedenfalls keinen, der bekannt ist. Jemand ohne Identität. Das bedeutet, es macht viel unserer Identität im Herrn aus, dass er uns erzieht. Deshalb möchte ich eindringlich davor warnen, wenig Glauben, wenig Wunder, viel Glauben, viel Wunder von äußeren, schönen, spektakulären Dingen her. Ich bin absolut überzeugt, dass Wunder unter uns geschehen und in Zukunft noch viel mehr geschehen werden. Ich bin ganz sicher, dass wir noch sehr viel mehr sofortige körperliche Heilung sehen werden und da hat sich so zeigt. Und das gehört absolut dazu im Reich Gottes. Aber lasst uns nicht dieses schmale Stück der Torte anschauen, wenn wir von Glauben sprechen. Glauben ist viel, viel mehr und umfasst all das, was der Hebräer 11 da sagt. Also Gott möchte mit uns verschiedene Stationen erreichen und möchte uns formen und in bestimmte Situationen bringen, weil er gespannt ist, wie werden wir reagieren. Und wir in einer Schule sind, in einer Vorbereitung und es gibt Zeiten in unserem Leben, wo der Herr möchte, dass wir zerbrechen. Und das sieht oft so aus, als hätten wir keinen Glauben. Das ist aber falsch. Von all diesen Helden ist gesagt, dass sie ein Zeugnis erhielten, aber die Verheißung nicht erlangten und dass sie mit uns vollendet werden sollen. Ich glaube, das bezieht sich auf das Kommen von Jesus, wo im Thessalonicher steht, dass die, die im natürlichen Leben noch leben, also wenn Jesus jetzt kommen würde, jetzt in dem Moment, dann würden wir, die Erlösten, ihm entgegengerückt in die Luft und gleichzeitig würden die Gräber all derer aufgehen und auch ihm entgegengerückt. Und die, die dieses Zeugnis hatten und die Verheißung noch nicht erlangt haben, sind die, die vor uns gestorben sind im echten Glauben. Und wir werden gemeinsam mit ihnen vollendet. Das ist das, was diese Stelle meint. Und so, vor dem Hintergrund sehen wir, dass wie es im Kapitel 12 weitergeht. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns zu leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf die Kraft, Wunder zu tun, sondern auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier steht es also ganz klar, wir schauen auf Jesus und er fängt in uns den Glauben an und er vollendet ihn in uns. Glauben ist also keine Leistung. Glauben ist keine Leistung. Lasst uns absolut aufhören damit, auf Leistung zu glauben. Der am davor oben liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Da haben wir auch wieder diese Vorausschau auf das Zukünftige, wie bei Josef. Und wir schauen hin auf Jesus. Und das ist diese Interaktion, wenn wir auf Jesus schauen, seine Eigenschaften und wie er ist zu uns persönlich, dann kann er in uns den Glauben beginnen, oder den hat er ja schon begonnen, und stärken und, wenn er kommt, vollenden. Ich glaube, das nimmt uns auch Druck, wenn wir für andere beten, dass wir erreichen müssen, dass etwas geschieht. Das ist gar nicht unsere Verantwortung. Die Bibel sagt, wir sollen für andere beten. Und er in uns ist es, der etwas tut. Und das in dieser Haltung, nicht zu zweifeln, ist er jetzt gut oder ist er nicht gut? Hat er uns lieb oder nicht? Steht er noch zu mir? Hat er mich doch verworfen? Ist er überhaupt nahe oder ist er doch weit weg? Sondern in dieser Haltung, du bist mein Gott und du hast mich lieb, ich hab dich lieb und du hast das alles für mich gemacht. In dieser Haltung beten wir auch für andere. Und das ist ja so mein Abschluss, indem wir hinschauen auf Jesus. Und wir haben diese Wolke von Zeugen um uns, die dieses Zeugnis haben, schon damals hatten. Schon Noah hatte das Zeugnis, Abraham, Josef, David, wie sie alle heißen. Diese Wolke haben wir um uns. Und es wird, wenn der Herr kommt, für alle zur Vollendung kommen. Das mit der Züchtigung, wer das studieren möchte, das steht dann in diesem Kapitel danach. Vielleicht können wir diese drei Punkte bewegen oder irgendwie konkret werden lassen jetzt. Einmal, dass wir, wenn das uns betrifft, wenn wir damit Mühe hatten, das Glauben auf Leistung, das Glauben unter Druck, dass wir das ablegen, dass wir sagen, davon kehre ich um, unter dem Joch komme ich es vor. Das verbunden ist, dass wir ja irgendwie mit dem Leistungsdruck den Hebel angesetzt haben, mit irgendwelchen Schriftstellen oder mit Proklamationen etwas erreichen zu müssen. Alles, was Glaube auf Leistung bedeutet, dass sich nicht auf die Person Jesus bezieht oder bezogen hat, sondern auf Situationen, auf Wunder, auf ich will jetzt, ich brauche jetzt, ich muss jetzt. Und dann der zweite Punkt, das ist vielleicht, dass wir ein paar Minuten Zeit haben, dass wir beten können in dem Bereich, dass wir sehen, wie Gott ist, dass wir dort stärker werden. Und der dritte Punkt, dass das, wie Gott ist, ganz persönlich für mich und für dich gilt und Tatsache ist, dass wir diese drei Stationen gehen können. Vielleicht können wir es so machen, dass wir, wer das möchte, aufstehen kann und dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, zu dem ersten Ding zu beten, dass wir sagen, dieses Joch zerbreche ich oder lege ich ab, kommt darunter vor, dass Glaube sich verbunden hat mit Leistung. Was oft diesen Rückschluss ergeben hat, es ist nicht so eingetroffen, wie ich gebetet habe, bedeutet, ich habe keinen Glauben. Das bedeutet es überhaupt nicht. Muss es nicht zwangsläufig bedeuten. Vielleicht können wir damit anfangen und wer das beten möchte, sagen, dass du das selber Gott sagen kannst, ich will davon frei sein und ich will einfach, dass mein Glauben sich auf dich als Person bezieht, dass es mir nicht so geht wie den Nazarenern. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch laut betest, ganz kurz, muss nicht im Detail sein, aber das ist einfach von enormer Bedeutung, dass ein lautes Bekenntnis Tatsachen schafft in der geistlichen Welt und dass du das aussprichst und auch selber hörst. Jesus, damit kommen wir zu dir. Ja, Jesus, wir sehen, dass Glauben ist nicht etwas, was wir irgendwo aus uns heraus generieren könnten oder dir präsentieren könnten. Davon kehren wir um, Jesus. Vergib uns das und mach uns frei von solchem Gedankengut. Glauben zu bemessen an äußeren Erfolgen. Herr, wir freuen uns über all die Gebetserhörungen, die du gegeben hast und all die Heilungen, all die Versorgung, Herr. Darüber freuen wir uns. Aber Herr, wir wollen, ja, dass das in unseren Herzen klar ist und rein ist, dass wir wissen, wie du bist und wie du zu uns bist. Und dass da kein Joch mehr über uns ist, nicht genug geglaubt zu haben, weil das und das nicht passiert ist. Und das will ich wirklich beten für uns alle, dass wir frei werden von diesem Gedankengut, dass wir frei werden von aller Verdammnis, die damit einhergeht, wenn Sachen nicht so eingetroffen sind, wie wir es erbeten oder erbittet haben, dass uns das dann irgendwie der Feind bescheinigen konnte, kein Glauben. Das weisen wir von uns, Herr, und das bete ich, Heiliger Geist, dass du unsere Gedanken dort korrigierst und reinmachst und richtig machst. Und Herr, wir haben gesehen in deinem Wort, dass wirklicher Zweifel meint, dass wir an deiner Art und an deinem Wesen zweifeln. Oder dass wir nicht sicher sind, wie du zu uns stehst, persönlich. Vergib uns das, Herr. Vergib uns, wo das in uns war, dass wir ja nicht genau wussten, ob du wirklich so gut bist. Oder wo wir solchen Gedanken Raum gegeben haben, dass du es mit anderen gut meinst, nur nicht mit mir. Herr Jesus, wir erheben dich heute als unseren Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der in uns Glauben begonnen hat. Und darüber freuen wir uns, Jesus. Und ich danke dir, Herr, auch für all die unter uns, die auf Wunder und auf Herabneigung von dir warten und trotzdem glauben, dass du bist. Das ist Glauben. Danke dir dafür, Jesus, dass du, ja, dass dein Wort das auch so sagt, dass du uns erziehst und dass das beweist, dass du ein Vater bist. Und dass wir einen Vater haben, dem wir nicht egal sind. Dass wir keine Bastarde sind, sondern Kinder. Und dass wir diese Identität haben, Kinder des Vaters, Kinder des Allerhöchsten zu sein. Und damit segne ich uns im Namen Jesu, dass wir darin stark werden, im Namen Jesu, dass wir sehen können, so bist du, Herr. Und dass das unser Fundament ausmacht, dass wir wissen, du bist der ewige, treue, liebevolle, barmherzige, heilige, gerechte, reine, gütige Gott, der heilt und wiederherstellt und versorgt und alles für uns getan hat. Du bist der, der Wohnungen bereithält für uns, der ein Zuhause hat, eine ewige, herrliche Zukunft geplant hat. Ich segne uns damit im Namen Jesu, dass das unser Fundament des Glaubens ist. Und dass du all das für jeden von uns persönlich bist, dass du für jeden von uns Vater bist und Sohn und Heiliger Geist. Und so entmachten wir jetzt alle Gedankengebäude von Verdammnis und von Finsternis und von über sich selber traurig sein, weil wir irgendwie nicht genug Glauben gehabt hätten, weil irgendwas nicht passiert ist. Und wir schieben diese Wolke der Dunkelheit aus unserem Leben jetzt. Wir weisen das von uns. Wir halten dagegen, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und wir schauen hin auf Jesus. Und wir erkennen an diese Tatsache aus deinem Wort, dass wir ohne dich nichts tun können, auch nicht glauben. Wir können auch nicht glauben ohne dich und können auch nicht glauben unabhängig von dir. Du bist der, der das in uns bewirkt, da das begonnen hat und da es vollenden wird. Danke, Jesus. Und danke, Jesus, du hast das versprochen in deinem Wort. All die Helden, die ein Zeugnis von dir hatten und nicht die Vollendung erlebt haben, du wirst sie mit uns vollenden. Was für eine Ehre, Jesus. Wir werden mal mit Josef, mit Mose, mit Abraham, mit Noah vollendet. Wie wunderbar wird dieser Tag sein, wo du kommst, Herr. Wir ehren dich dafür, Jesus. Amen. Ja, geht mit diesem Glauben in das neue Jahr, dass wir anschauen, wie er ist und wie er zu uns ist persönlich. Und dass wir so zu ihm kommen und dass wir so unser Fundament überwachen, dass das nicht irgendwo Risse bekommt oder Schimmel oder irgendwas. Amen. Amen.